Jo, dann Part 2 von Plumpe Träume zum Spiel gegen Hannover 96. Ich bin hier mit Alex. Schön, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, eine weitere kleine Aufnahme mit mir hier durchzuführen. Ich glaube, um euch da mal ganz kurz abzuholen, wir hatten ein paar technische Probleme. Wir haben gerade 1,5 Stunden Folge aufgenommen zum Spiel gegen Hannover und die sind uns praktisch in der Verarbeitung, nenne ich es mal, verloren gegangen. Und jetzt haben wir uns kurz dazu entschlossen, okay, wir wollen euch trotzdem nicht folgenlos, episodenlos lassen in dieser Woche und da es sonst mit Ausnahme von heute schwer geworden wäre, nochmal aufzunehmen, haben wir gesagt, okay, komm, dann, wenn wir jetzt eh gerade schon dabei sind, nehmen wir jetzt einfach nochmal neu auf, werden aber dementsprechend jetzt einfach nur eine kurze Folge machen, weil wir einfach auch nicht die zeitlichen Kapazitäten haben, jetzt nochmal 1,5 Stunden zu labern. Deswegen wundert euch nicht, wenn euch jetzt vielleicht heute nur irgendwie eine halbstündige Folge erwartet und wir eher oberflächlich aufs Spiel eingehen. Ja, wie gesagt, Technik sei Dank. Aber Alex, schön, dass du dich nochmal bereit erklärt hast.
Ja, ich grüße dich, Anton. Oh Mann, ich habe, lustigerweise habe ich vor, dann war das vor 2 Wochen, als ich bei Hertha Base war, mit Lukas, liebe Grüße da an der Stelle, hatte ich noch mit ihm nach der Folge drüber gesprochen, meinte, nee, das ist mir noch nie passiert, dass dann irgendwie eine Folge komplett weg war. Also das hat immer geklappt bei uns. Naja, es gibt immer ein erstes Mal, wir haben es dann auch geschafft, aber es gab ja auch für uns ein erstes Mal, nämlich ein Sieg in dieser Saison.
Richtig, wir gewinnen beim bis dato noch, wie sagt man das, punktverlustfreien Tabellenführer Hannover 96 mit 0-3. Sehr überraschend, außer für meinen Bruder, der dieses Ergebnis tatsächlich vorhergesagt hat. Eine Stunde vorm Spiel ungefähr. Zwar mit falschen Torschützen, aber das ist ja egal. Und ja, wie gesagt, wir wollen ja jetzt nicht unbedingt Szene für Szene nochmal drauf eingehen. Außer jetzt vielleicht die Tore, dass man da nochmal genauer drauf schaut, aber ja, ich würde sagen, absoluter Befreiungsschlag erstmal in der Situation, in der wir gesteckt haben.
Ja, also man ist natürlich, ich glaube, wir hatten es ja in der ersten Aufnahme, die ihr niemals hören werdet, haben wir es ja ein Brustlöser genannt oder ein Knotenöffner, whatever, irgendwas in die Richtung. Ich glaube, unter dem Titel kann man das Ganze auch sehr gut beschreiben und für mich war es vor allen Dingen Dadaismus in Reinform, so wie wir da aufgetreten sind, vor allen Dingen, wenn man das System sich anschaut, 4-2-3-1 mit schnellen Flügeln und einer klaren Spitze vorne drin und mit einem sehr, sehr ekelhaften defensiven Fußball, der sich auszeichnet über einen sehr, sehr starken Tjaak Ernst, der uns, glaube ich, an dem Tag die Partie vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gerettet hat, damit wir dann am Ende da wirklich, ja, mit sehr, sehr schönen, aber auch zum Teil glücklichen 3 Punkten nach Hause fahren konnten.
Ja, absolut. Also es war einfach schön zu sehen, dass man dieser anfänglichen Druckphase von Hannover, wenn, wie gesagt, auch vor allem aufgrund eines stark aufgelegten Tjaak Ernst, aber so ein bisschen entgegenhalten konnte. Also gerade Rochelt auf der linken Seite hat uns wahnsinnig viele Probleme gemacht, hatte direkt einen starken Abschluss ins kurze Eck mit einer noch stärkeren Parade von Tjaak Ernst, hat dann auch die Chance von Pichler gut vorbereitet, die Tjaak Ernst auch überragend hält. Also ja, da hätte es auch ganz, ganz schnell 2-0 stehen können für 96 und dann hätte die Welt wahrscheinlich auch wieder anders ausgesehen. Stand es aber nicht. Wie gesagt, wir haben zurzeit wirklich einen top aufgelegten Torwart hinten drin und haben uns dann einfach so Step by Step irgendwie in dieses Spiel gearbeitet, hatten ja auch in Halbzeit 1 dann eine große Kontergelegenheit nach einem schönen Spielzug. Ich meine, über Cuisance, über David Kownacki, der super den Verteidiger wegblockt, über zu Fabi Reese, der dann mit seinem Abschluss knapp am Tor scheitert. Und ich glaube, das genau war der Matchplan von Stefan Leite, dass man eben so gut es geht versucht, hinten sicher zu stehen. Wie das jetzt gelungen ist, kann man natürlich drüber streiten in der ersten Halbzeit, weil die Chancen, die Hannover hatte, waren groß. Aber trotzdem, die Null stand und dann hast du halt immer wieder über Nadelstiche versucht, vorne für Gefahr zu sorgen. Und dieser Abschluss von Reese, dieser Konter, war halt eben eine dieser ersten Szenen, wo man einfach mal so erkennen konnte, wie kann es gegen zumindest einen spielstarken Gegner wie Hannover gut funktionieren. Ich finde auch, dass zumindest in Ansätzen Matthe Winkler ein, zwei Szenen hatte, wo er mit seiner Geschwindigkeit da auch ganz gut über seine rechte Seite durchgekommen ist, teilweise dann irgendwie mit einem Foul gestoppt wurde, was dann teilweise auch wieder nicht gepfiffen wurde, aber da zumindest den Hannoveranern ein bisschen Probleme bereitet hat. Und genau, in Halbzeit 1, glaube ich, kann man sagen, war es glücklich, dass wir nicht in Rückstand geraten, und es gab an sich auch jetzt wenige von diesen Kontergelegenheiten. Das hat sich dann in Halbzeit 2 auch, ja, dank eben unserer Offensive, aber auch dank einer, wie ich finde, stärker werdenden Defensivleistung auch von unserer Seite, ja, hat sich das dann nochmal mehr herauskristallisiert und ist ja dann schlussendlich auch im 1-0 durch Martin Winkler geendet.
Ja, und vor allen Dingen hat man gemerkt, dass du mit jeder Minute, die diese Mannschaft in dieser Partie war und kein Gegentreffer kassiert, auch immer mehr Selbstvertrauen aufgetankt hat, ne? Also mit jeder Defensivaktion wurde man da oder hat man sich im Kollektiv da auch gepusht und gefeiert. Und dann war es halt auch irgendwie auch vollkommen okay oder folgerichtig, dass dann das 1-0 dann für uns dann auch gefallen ist. Klar muss man auch sagen, dass da Matsuda auch einfach gepatzt hat an der Stelle, als der Pass da von Kovnatski in den Strafraum da reinkam. Aber Winkler muss man jetzt auch sagen, nach den letzten 6 Monaten, wo er halt auch einfach echt nicht gut aussah vorm Tor, macht es da wirklich sehr, sehr stark. Und man konnte, also selbst ich vorm Fernseher konnte die Befreiung und Entlastung sehr, sehr gut spüren.
Voll. Und ich finde, das ist auch immer so diese Magie von Auswärtsspielen, wo viele Gästefans dabei sind. Ich finde, du hast so das erste Mal seit langem einfach so diese Explosion gespürt in diesem Gästeblock, dadurch, dass das Tor ja auch vorm Gästeblock sozusagen gefallen ist und alle in Weiß irgendwie oder viele zumindest in Weiß dort standen und keine Ahnung, so einfach so diesen wirklich euphorischen Jubel und dann Knierutscher von Martin Winkler vor die Kurve, und es war so eine richtig geile Lautstärke, wie man sie irgendwie sonst ja selten einfach mitkriegt, dadurch, dass natürlich auch wenig Stadien so in der zweiten Liga gibt, wo du halt auch mal mit 10.000 plus irgendwie anreisen kannst und das so gefühlt zu einem Heimspiel machst. Also es war schon richtig, richtig schön.
Es ist endlich wieder Knierutscherwetter. In Berlin schüttet es heute auch wie aus Eimern, und es ist endlich wieder dadurch Knierutschwetter. Man kann endlich mal wieder seine Tore nicht mit irgendwelchen Moves feiern, sondern einfach mal straight in die Eckfahne reinrutschen. Das macht sehr, sehr viel mit mir.
Ich finde auch, es gibt wenig geilere Jubel als gute Knierutscher. Also für mich ist ja so der Prototyp Knierutscher damals von Chiesa bei der EM 2021, wo er wirklich perfekt an der Eckfahne stoppt und dann noch so mit einem Arm so einfach so in so Zeitlupe gegen die Eckfahne haut. Ich weiß nicht, ob du den vor Augen
Doch.
hast.
Doch, erinnere ich mich sehr gut, ja, auf jeden Fall. Ja.
Also der ist wirklich Wahnsinn. Nee, also es macht schon immer Spaß, und wie gesagt, vor allem, wenn du dann halt auch noch eine Gästekurve hast, die halt so voll ist und so laut ist, wie sie zumindest über weite Strecken an diesem Abend war. Wir haben es natürlich ausführlich in der nicht vorhandenen Folge nochmal besprochen. Ich will es hier zumindest kurz anführen. Es gab ja circa die letzten 30 Minuten, würde ich tippen, vielleicht sogar ein bisschen länger, wurde der Support ja eingestellt aufgrund eines medizinischen Notfalls in der Kurve im Gästeblock. Und von daher an der Stelle, glaube ich, von uns beiden auch nochmal gute Besserungen an die betroffene Person. Ich hoffe, dass das gut ausgeht und ja, man hoffentlich die Person dann auch wieder im Olympiastadion irgendwann begrüßen kann, gesund und munter.
Ja, definitiv. Also wirklich gute Besserung da an der Stelle, und man kann nur hoffen, dass der Fan da, der blau-weiße Fan, ist auch scheißegal, welche Zugehörigkeit, aber man kann nur hoffen, dass er wieder bald bei uns vielleicht im Stadion sein kann und da ja wieder auf die Beine kommt. Aber man muss auch sagen, als dann so der Support im Stadion eingestellt wurde, hat man auch gemerkt, dass die Dynamik sich dann auch so ein bisschen noch mehr verändert hatte in dem Spiel. Es hat so ein bisschen, ja, so einen kleinen Bruch dann auch einfach ergeben, dass dann auch so nur noch so ein Raunen kam von den Rängen. Und in dieser Phase dann ist ja dann auch dann relativ zeitnah dann auch das 2-0 gefallen. Klar, kurz davor gab es noch diese eine Aktion von Kenneth Eichhorn, der dort fast an dem Torwart Neul hätte vorbeigehen können. Aber ansonsten, ja, ist dann relativ zügig dann das 2-0 gefallen. sehr, sehr schöne Seitenverlagerung von Cuisance, muss man einfach sagen. Der hat eher, was das Technische anbelangt, mal wieder ein Megaspiel gezeigt und auch signalisiert, dass er, glaube ich, unser Mann werden kann in den nächsten Wochen auf der 10. Und Fabian Reese kann endlich jetzt mal seinen ersten Assist jetzt auch verbuchen und Kovnatski mit seinem ersten Tor. Ich glaube, das sind alles die richtigen Schritte, die da jetzt so rein von den Zahlen und Fakten jetzt erstmal geschaffen wurden.
Ja, absolut, absolut. Und mich hat es wirklich extrem für die beiden gefreut, vor allem für Reese und Kovnatski, sich jetzt endlich mit Scorern auch im Team anzumelden. Und ja, würde ich sagen, auch wenn es von beiden kein perfektes Spiel war, ich finde, beide hatten auch ihre Hochs und Tiefs, aber trotzdem eine gesteigerte Leistung im Vergleich zu den letzten Wochen sich da, wie gesagt, belohnt haben. Ja, wir hatten es in der letzten Folge da auch nochmal ausführlich besprochen, dein neues Lieblingswort, Dadaismus, aber es war echt irgendwie so ein Classic-Pal-Dadai-Hertha-BSC-Tor, so Reese über die linke Seite, bringt die Flanke in die Mitte, Kovnatski schädelt ein, damals war es halt Tabakovic, der eingeschädelt hat im Zweifelsfall, du hattest eine gute Strafraumbesetzung, also wirklich, aus dem Lehrbuch, das Tor, sage ich jetzt einfach mal.
Komplett aus dem Lehrbuch und diese Art von Flanken sind unfassbar schwer zu verteidigen, wenn dann auch noch die Boxbesetzung dann passt, wie in der Situation. Also hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. Dann wurde noch ganz groß durchrotiert. Titz hatte dann noch versucht, mal mit einer brachialen Offensive noch unter der Brechstange da irgendwie bei uns durchzukommen. Dem war aber nicht so. Kevin Sesser hat es eigentlich dann nochmal auf dem Fuß gehabt, hätte querlegen können auf Gröning kurz vor Schluss. Hatte dann aber so seinen kleinen Bielefeld 2022-Moment dann irgendwie erwischt und wollte dann nicht irgendwie das Tor machen oder irgendwie konkret rüberspielen. So endete dann irgendwie so diese entscheidende Chance auf 3-0 dann im Nix. Aber kurz danach kommt dann der Mann aus dem Nix, nämlich Lukas Schuler, und macht dann einfach mal nach, ich weiß nicht, wie viele Monaten er weg war, macht dann direkt mal sein erstes Tor und hat sich angemeldet als vielleicht unser vermeintlich bester Joker-Stürmer, wer weiß.
Ja, muss man natürlich abwarten, aber ich habe viel über Lukas Schuler geflucht in der letzten Saison und dazu stehe ich auch und da ging es aber auch, das hatte ich letzte Saison auch schon oft genug erwähnt, einfach um die Rolle, die er hatte als zwischenzeitlich Stürmer Nummer 1, der für mich nicht sein darf bei uns, als Stürmer, so wie er jetzt gebracht wurde, der mit einer gewissen Geschwindigkeit und einer gewissen Körperlichkeit in den letzten 10 Minuten nochmal für Konter reinkommt, der eine Körpergröße auch mitbringt, dass er auch bei Verteidigungen, bei Eckbällen auch eine Rolle spielen kann zum Beispiel, da einfach auch nochmal eine Präsenz mit in eigenen 16er bringt in der Verteidigung, ist das absolut eine valide Option, die man bringen kann. Ich glaube trotzdem, dass die Karriere von Lukas Schuler bei Hertha BSC jetzt nicht mehr lang wird, so in dem Sinne. Mich würde es nicht wundern, wenn man ihn trotzdem vielleicht im Winter versucht abzugeben oder spätestens im kommenden Sommer. Aber solange er im Kader ist, kann man ja versuchen, seine Qualitäten sozusagen eben einzubringen in Form von diesen, ja, dann eher kurzen, aber teilweise auch wichtigen Joker einsetzen, das wollte ich sagen, genau, als Konterspieler. Und genau, hatte er ja noch eine Szene, wo er guten Eckball rausgeholt hat, wo er auch da eben mit Geschwindigkeit und auch Körperlichkeit am Verteidiger vorbeigegangen ist, Grundlinie entlang, wo klar war, okay, entweder ist er jetzt durch, kann ihn zurücklegen oder es wird halt eine Ecke geben, die uns wichtige Minuten bringen wird, um dieses Ergebnis eben über die Linie zu bringen. Und von daher, ja, hat sich der Einsatz auf jeden Fall komplett gelohnt.
Komplett. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie, als hätte ich gerade alles auf so dreifacher Geschwindigkeit hier gerade durchlaufen, aber ich glaube, das war jetzt ja unser Blick aufs Spiel in sehr, sehr schneller und kompakter Form. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Wir haben heute leider nicht mehr so viel Zeit und ich glaube, der zumindest für mich viel wichtigere Part von dieser Partie ist ja eigentlich die Einordnung von dem Ganzen. Und der Ausblick, was dann jetzt irgendwie die nächsten Wochen oder vor allem erstmal am nächsten Spieltag irgendwie so hoffentlich kommen wird.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben jetzt diese Systemumstellung gehabt aufs 4-2-3-1. Es wirkte jetzt zumindest gegen Hannover 96 deutlich sicherer. Man muss dazu aber auch sagen, dass zum Beispiel auch, ich glaube, es war Stefan Leitl selber, oder war es Toni Leisner, ich bin mir nicht mehr sicher, im Sky-Interview danach auch meinte, ja, diese Umstellung ist natürlich auch bezogen gewesen auf den Gegner, dass man eben mehr Räume erwartet hat, deswegen mit einer breiteren Aufstellung da rein wollte, deswegen eben Flügelspieler aufgestellt hat. Ob das so gegen Paderborn jetzt im nächsten Heimspiel funktionieren wird, ist natürlich ein fettes Fragezeichen dahinter. Wir haben in den letzten Jahren oft genug Situationen gehabt, wo wir Siege geholt haben gegen Mannschaften, die über uns standen in der Tabelle, teilweise glücklich, teilweise verdient. Für mich war das jetzt eher trotz des hohen Ergebnisses ein glücklicher Sieg, weil du auch zur Halbzeit theoretisch schon 3-0 hättest zurückliegen können, wenn Tjaak Ernst nicht so gut aufgelegt wäre, wie er es zurzeit ist. Genau, jetzt ist die große Frage, kannst du daraus Energie schöpfen? Kannst du, wie gesagt, ne, wir hatten vorhin den brustplatzenden Knotenlöser, was auch immer, in der Folge zuvor, und ist genau das jetzt irgendwie passiert? Wird die Mannschaft mit einem anderen Selbstbewusstsein auftreten, mit einer anderen Selbstverständlichkeit, mit eben einem Einsatzwillen, den man jetzt meiner Meinung nach auch erstmalig so richtig in dieser Saison gesehen hat? Oder fällst du halt gleich wieder zurück irgendwie in diese Auftritte wie gegen Elversberg oder wie gegen Preußen Münster, wo du merkst, okay, der Gegner steht tiefer, wir haben nicht die Räume, wir haben keine Idee, wie wir nach vorne kommen. Also ja, schlagen wir irgendwo die Bälle hin und hoffen, dass Fabi Rehse irgendwie Magie auspackt und gegen 5 Leute zum Abschluss kommt. Das wird halt der entscheidende Punkt sein und da bin ich gespannt drauf und ich bin auch sehr gespannt drauf, in welchem System wir spielen werden. Ob eben dieses 4-2-3-1 jetzt erstmal fest ist, was es meiner Meinung nach diesem Spiel sein sollte, weil es einfach besser funktioniert hat als in den Wochen zuvor. Oder war es halt wirklich so, dass Stefan Leitl sagt, okay, das war jetzt unser System gegen eine offensiv spielende Mannschaft beziehungsweise und gegen eine tiefstehende Mannschaft gehen wir wieder auf eine Fünferkette, versuchen das Zentrum zu überladen, dominant zu sein. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich tippe aufs 4-2-3-1, aber 100% sicher bin ich mir noch nicht.
Also ich hoffe aufs 4-2-3-1, weil ich glaube, dass es ein System ist, was gut ist für Mannschaften, die sich in solchen Phasen befinden, wie jetzt gerade unser Team. Und ich glaube, das viel Wichtigere wird vor allen Dingen sein, dass man die Art von Körperlichkeit und Moral und Körpersprache 1:1 auf das Spiel überträgt, dann gegen Paderborn, weil eigentlich das, was man dort gezeigt hat in Hannover, muss Grundlage sein, um in der zweiten Liga zu bestehen, um dann wirklich auch seine Punkte zu bekommen. Wenn man das schafft, genauso wieder gegen Paderborn zu zeigen, dann kann man auch darüber nachdenken, inwieweit man das Spiel dominieren kann, gestalten kann. Aber man muss ekelhaft sein in jeder Situation, in jedem Zweikampf. Und man muss sich da vor allen Dingen, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, sich da gegenseitig pushen in jeder Art der Situation. Und dann kann man da auch gegen Paderborn zu Hause oder muss man auch gegen Paderborn zu Hause dann auch bestehen. Ja. Inwieweit das mit der Mannschaft passieren wird, die wir jetzt gegen Hannover gesehen haben, bin ich immer noch skeptisch. Auch wenn in Martin Winkler sich die Startaufstellung gegen Paderborn definitiv verdient hat mit der Leistung, die er gezeigt hatte, sei es sein Treffer, sei es seine Rettungstaten auf der Linie. Dennoch bin ich mir bei ihm einfach unsicher, ob er diese Art von Räume bekommen wird gegen Paderborn. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob es so Sinn macht, ihn da von Anfang an zu bringen und nicht vielleicht eher auf dem rechten Flügel zum Beispiel einen Krattenmacher dann auch zu bringen. Das wäre mir dann irgendwie, würde mir dann vom Bauchgefühl irgendwie eher mehr geben. Ich weiß nicht, wie du das so siehst.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also den einzigen Fehler, den ich gerade nicht machen würde, wäre Cuisance von dieser 10 runterzunehmen, weil ich finde, er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht und war deutlich verbessert im Vergleich zu dieser, ja, Achterposition, die er vorher inne hatte. Von daher fände ich sehr, sehr schade, wenn man jetzt irgendwie wieder sagt, okay, wir packen Cuisance auf den rechten Flügel und Krattenmacher auf die 10 oder wir packen Cuisance wieder auf die 8 und Krattenmacher auf die 10, was auch immer. Ich finde, Martin Winkler hat ein gutes Spiel gemacht. Er war Schlüsselspieler, wenn es um Aktionen geht, wie eben sein 1:0, wie die 2 Rettungstaten auf der Linie. Deswegen sollte er spielen, so wie du es auch schon gesagt hast. Ich glaube, wenn wir früh in Führung gehen sollten gegen Paderborn, dann kann das auch Martin Winkler entgegenkommen, der dann wahrscheinlich mehr Räume bekommt und dann seine Geschwindigkeit und vor allem seine Geschwindigkeit ausleben kann. Aber ich sag mal, auf lange Sicht natürlich, gerade gegen eben Gegner, die tiefer stehen, ist ein Spieler, der 1-gegen-1-Situationen durchs Dribbling auflösen kann, wie zum Beispiel Krattenmacher, wahrscheinlich die bessere Option. Wobei ich auch tatsächlich finde, dass diese, auch wenn es jetzt gegen Hannover nicht zu sehen war, aber zumindest so in meiner Vorstellung, diese Krattenmacher-Rolle als Einwechselspieler mir auch gefällt, weil, weiß ich nicht, wenn ich mir so vorstelle, du musst irgendwie 80 Minuten lang einen schnellen Marten Winkler verteidigen oder einen schnellen Fabi Rehse oder sei es nur 70 Minuten und dann kommt auf einmal dieser dribbelstarke 19-Jährige, ist er 19 oder 18? Ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube 19. 19-Jährige da rein, ich glaube, da kotzt du als Verteidiger auch extrem ab. Also von daher finde ich die Vorstellung, Krattenmacher von der Bank bringen zu können, in einem späteren Zeitpunkt des Spiels auch gar nicht verkehrt.
Ja. Ich glaube aber, wichtig muss natürlich sein, dass jetzt dieses 3-0, so schön wie es klingt, natürlich nicht in irgendeiner Art verklärt wird. Weil am Ende des Tages hatte Hannover auch einfach wahnsinnig viel Pech und wir hatten auch wirklich einfach, ja, wie wir auch schon erwähnt hatten, einen sehr, sehr starken Torwart in dem Spiel. Und ansonsten ist es trotzdem nur eine kleine Makulatur in einer Saison, die bisher komplett gegen uns läuft oder einfach scheiße läuft. So muss man einfach ja mal so betonen. Und ich glaube, ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass jetzt der normale Hertha-Fan jetzt auch in riesen Euphorie verfällt, weil wir alle wissen genau, was oftmals in der Vergangenheit passiert ist. Nach solchen Erfolgserlebnissen gab es dann schnell mehr den großen, großen Dämpfer. Deswegen züge ich mich selber gerade noch mit zu großer Euphorie, was jetzt irgendwie auch den kommenden Samstag irgendwie anbelangt. Aber würde trotzdem einfach mal wissen, Anton, was tippst denn du da? Wie spielen wir denn gegen Paderborn?
Ja, ich bin jetzt ganz transparent. In dieser Folge, die verloren gegangen ist, habe ich auf einen 2-0-Sieg für Paderborn getippt, weil ja ich einfach glaube, dass das jetzt auch wieder so ein Gegner ist, der, ich nenne es mal wirklich so ein Stöpsel ist einfach, ne? Du hast jetzt gerade irgendwie Oberwasser und dann wird der Stöpsel direkt wieder gezogen von so einer Ekelmannschaft wie Paderborn. Jetzt muss ich aber sagen, nach dieser Aufnahme, dieser zweiten jetzt, das ist anstrengend. Und deswegen habe ich keine Lust, jetzt irgendwie was Negatives zu sagen, auch wenn ich, wie gesagt, glaube, es ist nicht mal negativ, es ist sogar eher realistisch, dass wir gegebenenfalls dieses Spiel jetzt wieder zu Hause verlieren. Ich wünsche mir einfach für jeden und jede, die Woche für Woche ins Olympiastadion gehen mit ihrer Dauerkarte. Ich gehöre eher leider aufgrund meines Wohnortes nicht dazu, aber einfach mal wieder Erfolgserlebnisse. Wir sind so unfassbar heimschwach seit den letzten, ja, knapp 1,5 Jahren jetzt und ich fände es einfach mal schön, wenn man da einfach den ganzen treuen Supportern mal wieder einen schönen Samstag macht und deswegen sage ich jetzt einfach, wir gewinnen 5-1 werden dann die große Serie starten.
Sehr gut, ich bin auch Teil des Teams Realitätsverklärung, deswegen sage ich auch, wir gewinnen das Ding mit 3-1, ich freue mich sehr. Ich muss mal mich mit Toni auf jeden Fall kurz schließen. Die wird ja bestimmt auch sein im Stadion. Und ich habe da sehr viel Bock drauf. Auch wenn Paderborn bisher noch nicht einmal auswärts verloren hat, ist es trotzdem nicht dieselbe Mannschaft, die wir unter Kwasniok dort gesehen haben. Die sind auch noch dabei, sich so ein bisschen zu finden. Daher glaube ich schon, dass wir da eine Möglichkeit haben, wenn wir einfach ja mit diesen Grundtugenden auf den Platz gehen und dann sehr einfachen Dadaismus in der Form erstmal durchziehen und das kann man auch bis zur Länderspielpause erstmal so machen und dann kann man ja gucken, dass man wirklich sukzessiv dieses Team weiterentwickelt und noch mehr ja eine Mannschaft zusammenbaut, die dem Kaderniveau auch entsprechend funktioniert. Aber Stand jetzt geht's erstmal darum, die Punkte irgendwie einzufahren und das sollte man wirklich mit sehr, sehr stumpfen und einfachen Fußball. Was wir jetzt noch vergessen haben, bei der Aufnahme, Anton, zu erwähnen, wer unsere Hertha-Maus des Tages ist.
Ich hatte es gerade im Kopf tatsächlich, wollte es auch ansprechen.
Dann hau doch mal raus.
Ja, also ich hab's ja jetzt schon so ein bisschen durchklingen lassen. Für mich ein Spieler, der das unfassbar wichtige 1-0 erzielt, der zweimal hinten auf der Linie klärt als Offensivspieler, der, wie ich finde, auch allgemein defensiv unfassbar gut mitgearbeitet hat, immer unterstützend auf dieser rechten Seite zu finden war für Julian Eitschberger. Martin Winkler, wie gesagt, es war nicht alles perfekt in diesem Spiel. Er hatte auch wieder seine technisch schwachen Momente, die nun mal zu seinem Spiel gehören. Martin Winkler wird kein deutscher Nationalspieler mehr, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich finde, für seine Möglichkeiten hat er wirklich in diesem Spiel das Optimum rausgeholt und gezeigt, was er eben einer Mannschaft geben kann auf seinem Niveau mit seinem Spielstil. Und das war einfach eben der von dir erwähnte, auch allgemein ja für die Mannschaft, aber hundertprozentige Wille und Einsatz und in dem Moment eben gepaart mit Schlüsselmomenten in Form von eben dem 1-0 und den beiden Klärungsaktionen.
Ja, meine Härte am Ost des Tages hatte ich schon, glaube ich, nicht nur einmal in dieser Saison als Hertha Maus geclaimt, weil Tiag Ernst mal wieder der Garant dafür war, dass wir überhaupt dieses Spiel gewinnen können. Und es ist auch endlich das erste Spiel, was er uns auch wirklich mal so richtig, ja, uns mal so richtig den Sieg auch halten konnte. Das glaube ich, konnte er vorher noch nie so richtig mal auch mal so signalisieren und zeigen. Und da freue ich mich sehr für ihn und ja, hoffe da einfach sehr, dass er auf diese Leistung jetzt immer weiter aufbauen kann. Und dann kann ich mir sogar vorstellen, bei der auch Torwart-Kaderpolitik, die wir momentan so haben, dass ein Tiag Ernst sehr wahrscheinlich am Ende der Saison dann auch uns verlassen wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn das so weitergeht. Aber ja, dann haben wir einige Torhüter in der Hinterhand.
Ja, auf jeden Fall. Wenn er so weitermacht, dann wird er sicherlich wieder interessant für Bundesligisten oder vielleicht auch Vereine aus dem Ausland. Für mich irgendwie jetzt gerade, wo du es so sagst, ich weiß nicht warum, aber Tiag Ernst hätte für mich auch so ein bisschen den Vibe von Spieler, ich gehe für vollkommen überzogene 7 Millionen in die zweite englische Liga. So, das ist nee, ja so.
Findest du? Ich finde, ja. Tiag Ernst ist für mich so ganz klassisch für 5 Millionen Euro bei herzlich willkommen beim beim FC Freiburg.
Ja.
Da sehe ich ihn komplett. Oder in Stuttgart sogar. Irgendwie sowas.
Ja, theoretisch schon, aber irgendwie, ich glaube, das hängt auch ein bisschen gut. Er ist ja jetzt sogar in die Premier League gewechselt, aber mit dem Torwart von Karlsruhe zusammen, der ja auch zu Burnley gewechselt ist, so ein bisschen random. Also ich habe so das Gefühl, irgendwie auch so diese Borderline-Erst-Zweitligisten aus England wuchern auch gerade sehr, sehr viel so in der zweiten deutschen Liga rum. Also auch Kaspar Janda, der dann zu Southampton wechselt oder sowas. Also irgendwie, weiß ich nicht, würde es mich nicht wundern, wenn dann irgendwie im kommenden Sommer West Bromwich Albion auf einmal 8 Millionen für Tiag Ernst zahlt. So. Also irgendwie, weiß ich nicht, würde es reinpassen. Aber gut, ist jetzt noch lange hin. Mich freut es einfach mal, dass
Ich wollte gerade sagen, ne, warten wir mal ab. Stand jetzt, ist noch nicht viel passiert. Und ich glaube, am Samstag geht's erstmal darum, dass da alle wieder genau das zeigen, als Mindestmaß zumindest, was man gegen Hannover gezeigt hat. Und dann kann das auf jeden Fall was werden, dass man da vielleicht mal Richtung Siegesserie hinschieren kann. Aber das ist noch ein sehr weiter Weg.
Voll, und ich gehe da ganz mit Rio Ferdinand, auch wenn der das auf zwei Spieler bezogen hatte, seine ja mittlerweile auch ja oft in Meme genutzte Aussage, just enjoy a man, sag ich das jetzt mal so zu Tiag Ernst. Ich meine, klar, natürlich ist bei uns ja immer irgendwie im Hinterkopf, wie kann man halt irgendwie Geld verdienen mit Spielern, das ist nun mal als verschuldeter Verein so die Devise Nummer eins, aber ey, lass es uns einfach genießen, dass wir jetzt endlich mal zumindest in diesen ersten Spielen einen Torwart hinten drin haben, der jung ist, der, wie ich finde, sympathisch wirkt und der jetzt einfach auch richtig gute Leistungen zeigt, seit langer Zeit mal wieder und vor allem eben auf einem konstanten Niveau. Und solange das der Fall ist, ist es einfach schön. Ich erinnere mich, letzte Saison so mit Mitte, Ende der Hinrunde wurden ja ganz oft auch von anderen Podcast-Formaten, ich glaube von uns auch, mit Hertha Bezug ja ganz oft irgendwie erwähnt, dass statistisch gesehen irgendwie Tiag Ernst einer der schlechtesten Torhüter der zweiten Liga war. Jetzt ist er zumindest, ich glaube, nach Noten, nach Sofascore war es, glaube ich, ist er der drittbeste Torhüter der zweiten Liga jetzt gerade. So, das zeigt ja schon auch auf jeden Fall was und ja, freut mich einfach extrem für den Kerl.
Voll. Und für wen wir uns natürlich auch freuen, der aber jetzt leider in der kurzen Folge viel zu kurz gekommen ist, obwohl er schon vielleicht ein ganz großer ist. Und zwar Kenneth Eichhorn hat eine mega, mega Partie hier gemacht, hat hier wirklich gespielt wie ein ja komplett gestandener Bundesliga- oder Zweitliga-Profi. Also Hut ab vor der Leistung und man kann da nur gespannt sein, was da die nächsten Wochen so folgen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass er jetzt weiterhin in der Startaufstellung spielen wird.
Ja, voll. Also danke, dass du es auch nochmal ansprichst, weil ich finde es ganz wichtig, das zu erwähnen. Ich finde auch, er hat wirklich ein tolles Spiel gemacht und sollte für mich, Stand jetzt erstmal, das kann sich natürlich auch wieder ändern, Stand jetzt sollte er zentraler Mittelfeldprofi Nummer 1 gerade sein von seiner spielerischen Leistung. Also der, über den nicht diskutiert wird, ob er spielt oder nicht. Ich weiß, es war jetzt nur ein Spiel, aber trotzdem, das war in meinen Augen das beste Spiel, was ein zentraler Mittelfeldspieler in dieser Saison für uns abgeliefert hat. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir ihn auch wieder gegen Paderborn in der Startelf sehen. Und ich hatte es vorhin erwähnt in der verlorenen Folge, aber ja, ich weiß, es wird noch dauern leider, aber ich kann ihn mir tatsächlich auch in Kombination mit Paul Seguin sehr gut vorstellen. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass die beiden gut miteinander harmonieren und ja, würde mich auf jeden Fall extrem freuen, das vielleicht auf lange Sicht zu sehen. Und um jetzt die Herzen von allen FIFA-Spielern noch kurz brechen zu wollen, nur dass ihr Bescheid wisst, beim neuen FIFA wird es Kenneth Eichhorn nicht geben. So.
Ach krass.
Ja.
Ach krass, gar nicht geben.
Nee, weil das Problem ist, ich habe mich auch gewundert, weil jetzt wurden die Spieler veröffentlicht, wer mit dabei ist sozusagen, mit inklusive Ratings. Und ich dachte auch so, hä, wo ist denn Eichhorn? Und dann hatte ich aber in dem Zuge gelesen, das Problem ist, dass FIFA keine 15-Jährigen lizenzieren darf. Und dadurch, wenn du einen Karrieremodus startest, wäre er ja, da der Karrieremodus im Juni, glaube ich, immer startet, wäre er da noch 15. Deswegen können sie ihn nicht mit reinpacken. Das gleiche Problem gab es übrigens im letzten FIFA, nämlich auch mit Lamine Yamal, warum es den erst jetzt seit dem FIFA 25 wieder gab, oder EAFC heißt es ja jetzt, weil ja er sozusagen bei Start eines Karrierespielmodus halt 15 wäre und das ist nicht erlaubt.
Das ist ja verrückt, das wusste ich gar nicht. Aber ja, gibt ja natürlich vollkommen Sinn. Aber gut, dann also erst nächstes Jahr, wenn er dann für 50 Millionen zu Dortmund gewechselt ist, dann könnte er dann mit dem erst leider dann spielen mit dem lieben Kenny Eichhorn. Anton, ich habe ein bisschen Zeitstress. Ich muss es leider sofort los. Ich fand es aber trotzdem gut, dass wir hier nochmal, ja, das war jetzt hier wie so ein Nachsitzen im Endeffekt. So hat sich das gerade ein bisschen angeführt, dass wir hier nochmal trotzdem reingegangen sind. Jetzt ist es uns auch passiert, dass uns mal so eine komplette Audiospur durch die Lappen gegangen ist. Ist aber jetzt nicht so schlimm gewesen. Ich fand es trotzdem schön, dass wir hier im Speedrun mal das Spiel analysiert haben. Und ich freue mich extrem auf die nächste Folge. Und vor allen Dingen freue ich mich extrem auf Samstag und das Stadion.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Und Alex, die 30 Sekunden nimmst du dir jetzt noch kurz Zeit. Du wolltest noch Werbung machen.
Stimmt. Ja, wir hatten ja einen ganz, ganz lieben Gast letzte Woche gehabt, und zwar den lieben Sven, und der arbeitet gerade oder macht gerade so sein eigenes kleines Fußballprojekt oder so Fußball-Journo-Projekt. Schaut doch mal bei ballverstand.de vorbei, keine Ahnung, könnt ihr auf Twitter machen oder so im Internet. Mit ein paar Jungs und Mädels schreibt er da gerade sehr tolle Artikel über Fußball und andere Sachen im Sport, und guckt doch da einfach mal rein. Ganz viel Liebe dalassen und ansonsten, ja, schöne Woche euch noch, ne?
Ja, gehe ich mit. Schöne Woche an alle. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich mit einem positiven Ergebnis in der kommenden Woche nach dem Spiel gegen Paderborn wieder. Also, haut da rein.
Ciao, ciao.